Liebe Anlegerinnen und Anleger, das Börsenjahr 2023 ist noch jung und viele überlegen sich, wie sie ihr Wertpapierdepot in diesem Jahr ausrichten sollen. Welche Rolle China und Emerging Markets im Depot spielen könnten, das verrät uns jetzt gleich Tilman Galler, Finanzmarktexperte bei JP Morgan Asset Management, der uns aus Frankfurt zugeschaltet ist. Ein ganz herzliches Willkommen und wir blicken natürlich zum Start gleich mal auf China, das momentan natürlich für viele Schlagzeilen sorgt mit der Abkehr von seiner Zero-Covid-Strategie, also eine Lockerung, die jetzt natürlich dafür sorgt, dass erstmal die Infektionswelle das Land quasi lahmlegt, oder?
Ja, China durchlebt sicherlich zurzeit eine relativ schwierige Phase. Wir haben mehr oder minder die doch überraschend schnelle und abrupte Abkehr von der Zero-Covid-Politik und jetzt entsprechend auch eine relativ ausgeprägte Infektionswelle. Aber wenn wir jetzt gerade auch die jüngsten Daten uns anschauen aus China heraus, spricht einiges dafür, dass China doch wahrscheinlich jetzt das Schlimmste überstanden hat, gerade auch was die Infektion betrifft. Untersuchungen eben auch von der Universität in Peking haben beispielsweise ergeben, dass jetzt wahrscheinlich schon 2/3 der chinesischen Bevölkerung mehr oder minder eine Infektion mit der Omikron-Variante hatten. Und auch einige Reports aus den Provinzen eben sagen auch teilweise, dass sogar schon über 80% eine Infektion hatten. Und man sieht eben auch schon an der Aktivitäts oder an den Aktivitätsdaten, dass sich die Dinge jetzt langsam zum Positiven wenden. Wenn wir gerade mal auch den öffentlichen Transport nehmen, die U-Bahn-Benutzung. Also das sind alles Zahlen, die jetzt darauf schließen, dass eine Erholung und eine Normalisierung auch des öffentlichen Lebens stattfindet, gerade jetzt. Wenn wir nach Shenzhen schauen, das ist mehr oder minder der öffentliche Nahverkehr von der Kapazität wieder sogar auf Vor-Covid-Niveau angekommen, während aber Shanghai und Peking noch etwas hinterherhinken, wo wir noch ungefähr bei 2/3 der Kapazität Ausnutzung sind, die wir noch 2019 hatten. Also man merkt, das öffentliche Leben kommt in China langsam wieder zurück. Aber natürlich, wenn wir jetzt die makroökonomischen Daten uns betrachten, die ja teilweise noch die Situation der vergangenen Monate beleuchtet, sieht die Lage natürlich nicht so erfreulich aus, aber der Ausblick verbessert sich zusehends.
Ja, der Ausblick, der macht Hoffnung. Also alle hoffen und blicken auf die Zeit, wenn die Infektionswelle dann abgeebbt ist und quasi das Land wieder Fahrt aufnimmt, gesellschaftlich, aber eben auch wirtschaftlich. Da gibt es ein bisschen was aufzuholen. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass das mit richtigem Schwung dann vorangeht oder wird das auch so peu à peu der Fall sein?
Das wird sicherlich peu à peu der Fall sein. Aber ich glaube, wir haben ja bei uns auch persönlich selbst erlebt, was es bedeutet, aus dem Lockdown hinauszukommen, auch als mehr oder minder Privatperson, auch als Konsument und Verbraucher. Und es spricht für uns nichts dagegen, dass wir auch in China mehr oder minder sehr, sehr viel aufgestaute Nachfrage haben, aber eben auch sehr viel Überschussersparnisse, die sich jetzt mehr oder minder dann auch ihren Weg bahnen werden in den kommenden Quartalen, was eine starke Belebung des Konsums erwarten lässt, aber eben beispielsweise auch der Reisetätigkeit. Also auch da, der Tourismus wird ein Revival erfahren. Wir werden auch gerade auch, was den Flugverkehr betrifft, wieder einen sehr, sehr starken Nachfrageanstieg erleben. Und das hat natürlich dann auch wieder Folgewirkungen, teilweise auch für die Weltwirtschaft. Denken wir einfach mal auch an die Treibstoffe, an Öl und den Ölbedarf. Also das sind Punkte, wo entsprechend auch China und die Öffnung in China nicht nur für die heimische Wirtschaft eine Konsequenz entwickelt und entwickeln wird, sondern auch eben für die globale Wirtschaft. Aber summa summarum, es spricht für uns momentan nichts dagegen, dass wir starke Aufholeffekte in China sehen, dass wir jetzt von diesem relativ schwachen Wachstumsniveau, was wir zurzeit haben, von 2,9%, die Erwartungen waren sogar noch tiefer, in 23 jetzt eine Belebung auch des Wachstums erleben.
Ja, das klingt natürlich positiv, Aufholjagd voraus sozusagen, aber natürlich, man muss auch die Rohstoffe im Blick haben, das wird man sicherlich merken, dass die Notierungen mit der entsprechenden Nachfrage wieder anziehen. Also es ist eben nicht nur alles rosarot, wenn die Wirtschaft quasi aus ihrem Dornröschenschlaf wieder erwacht, blicken wir auf den Immobiliensektor, das Sorgenkind der letzten Jahre mit negativen Schlagzeilen, Insolvenzen. Wie wackelig sind die Beine momentan noch und inwieweit könnte dann eben diese Aufholjagd auch hier für Rückenwind sorgen?
Also der Immobilienmarkt wird schwierig bleiben. Also wir haben in China eine Immobilienblase erlebt und das kennen wir auch aus eigener Erfahrung, auch mit der Finanzkrise und der Immobilienblase, die sich gerade in den USA 2005, 2006 aufgebaut hat, dass es lange dauert, bis Immobilienblasen mehr oder minder sich wieder gerade gezogen haben und sich das wieder normalisiert hat. Und wir erleben das zurzeit auch bei der Aktivität auf dem chinesischen Immobilienmarkt. Die Transaktionen sind immer noch stark rückläufig im Vergleich zum Vorjahr. Und ja, es steht eigentlich auch, was das Finanzwesen betrifft, alle Zeichen immer noch auf Konsolidierung. Also die Kreditvergabe und Neukreditvergabe in den Immobiliensektor ist sehr, sehr zurückhaltend. Also man versucht, auch den Leverage abzubauen. Und die ganzen auch Stützungsmaßnahmen auch der Regierung, die stattfinden, konzentrieren sich hauptsächlich auf den Punkt, gestartete Projekte zu Ende zu bringen. Also alles, was gerade jetzt auch mit Neubau und Neuprojekten sind, ist sehr, sehr verhalten. Und das wird eben dann auch in den kommenden Jahren generell auch das Wachstum in China bremsen. Weil der Immobilienmarkt mit seiner Größe und Relevanz auch für die chinesische Wirtschaft war einer der Haupttreiber auch dieser teilweise phänomenal hohen Wachstumszahlen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Also das chinesische Wachstum wird in den nächsten Jahren einfach ein ganzes Stockwerk tiefer sein wie zuvor, weil eben dieser Wachstumsmotor des Immobilienmarktes wegfallen wird. Aber, und das ist eben auch, was wir sehen, die Regierung ist momentan dabei, mehr oder minder auch die betroffenen Unternehmen auch zu stützen. Ich habe gerade gesagt, man konzentriert sich, die Projekte fertigzustellen. Und das hat natürlich auch eine soziale Komponente. Wir haben ja letztes Jahr auch die Bilder gesehen, wie entsprechend Proteste auch von den Häuslebesitzern ausgebrochen sind, die ihre Immobilien schon vorfinanziert haben und jetzt immer noch auf den Schlüssel warten, weil die Projekte einfach nicht fertig sind. Das ist auch ein enormes Potenzial für sozialen Unfrieden, wenn das Problem nicht gelöst wird. Man löst es inzwischen auch dahingehend, dass man gerade auch im Herbst sehr fleißig war, Maßnahmen auch in Kraft zu setzen, die genau das unterstützen. Beispielsweise, dass Banken sich bei der Zentralbank für Nullzins mehr oder minder refinanzieren können, wenn sie Projekte zur Fertigstellung von Immobilienprojekten finanzieren. Und das ist etwas, wo wir erwarten, da dürfte es den chinesischen Entscheidungsträgern, der chinesischen Politik gelingen, zumindest den Immobilienmarkt etwa zu stabilisieren und einen auch Flächenbrand in das Finanzwesen dann auch zu verhindern. Und auf der anderen Seite auch, wenn wir die Bankenlandschaft betrachten, natürlich ist das Exposure auch der Banken zum Immobiliensektor, sowohl bei der Direktfinanzierung als auch bei der Finanzierung der Bauträger, relativ hoch. Also wir sprechen da ungefähr von, wenn man das ganze chinesische Bankensystem nimmt, 40% der Kredite, die ausstehend sind, sind exponiert in den Immobilienmarkt. Also das ist eine ganz ordentliche Größenordnung. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass die Reserven und die Risikoreserven der Banken, die Rückstellung relativ hoch sind. Also sie haben mehr oder minder auch die Möglichkeit, Schocks zu absorbieren. Und auf der anderen Seite sind sehr, sehr viele Immobilienfinanzierungen, gerade im Häusermarkt, mehr oder minder verlangen ein Eigenkapital ungefähr von 40%. Also das heißt also auch beim Preisverfall, entsprechend hat man da auch einen relativ hohen Puffer. Ist nicht vergleichbar wie jetzt in den USA in 2005, 2006, wo es teilweise 100% und 90% Finanzierung gegeben hat. Also da ist von der Seite her, sind da gewisse Schockabsorber drin. Aber es bleibt ein schwieriger Markt. Und das ist eben auch etwas, wo wir dann sagen, in der Summe, wir haben weiterhin mehr oder minder auch diese starke auch Konsumstory in China, der steigende Wohlstand. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Probleme. in China, gerade auch auf dem Immobilienmarkt, weshalb für uns gerade auch China immer mehr zur Mikro- und Titelselektionsstory wird. Ja, es gibt unheimlich viele attraktive Unternehmen, die von diesem Wachstum profitieren. Es gibt aber auch sehr viele Unternehmen, die Probleme haben und auch weiterhin Probleme haben werden. Das heißt, man muss in China zukünftig selektiver vorgehen. Und es ist keine Makro-Story mehr, wo man sich einfach das überdurchschnittliche Wachstum ins Portfolio einkaufen kann.
Und das ist natürlich eine ganz wichtige Botschaft, auf die viele Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt warten werden, die eben sagen, ich bin unheimlich hin und her gerissen. Auf der einen Seite eben jetzt die Öffnung, die Hoffnung auf eine Erholung, auf Rückenwind für die Wirtschaft durch, was weiß ich, das Konsumverhalten, durch die Reisebereitschaft. Also da wird natürlich, wie wir das hier in Europa auch gesehen haben, sich unheimlich viel tun. Auf der anderen Seite eben auch die Sache mit den Regulierungen. Auch das wird noch der ein oder andere im Blick haben, wo die Tech-Konzerne doch relativ überraschend reguliert wurden und Unternehmen wie Alibaba und Co., so richtige Börsenstars, dann irgendwie auch unter die Räder gerieten. Insofern fragt man sich, einsteigen oder nicht? Und die Antwort ist ganz klar, selektiv ja, aber in die Breite noch nicht, oder?
Ja, man muss da eben sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Und was wir beispielsweise auch gemacht haben bei uns, dass natürlich auch aufgrund der regulatorischen Unsicherheit und der Eingriffe auch in die Wirtschaft, die wir gesehen haben, und teilweise auch die Eingriffe in das soziale Leben, die sehr rigoros waren, dass China zukünftig durchaus eine höhere Risikoprämie und einen höheren Risikoaufschlag verdient. Und das heißt natürlich dann auch, wenn wir jetzt am Beispiel des KGVs den chinesischen Markt betrachten, dass es zurzeit trotz jetzt starker Erholung in den letzten 3 Monaten immer noch leicht unterdurchschnittlich, würden wir auf dem aktuellen Niveau jetzt den chinesischen Aktienmarkt nicht mehr als unbedingt günstig erachten, weil wir einfach auch aufgrund der Risiken, auch der politischen Risiken, die in China vorherrschen, den chinesischen Markt einen etwas größeren Discount zugestehen. Und von der Seite her ist China vielleicht optisch, auch wenn es optisch billig erscheint, nicht ganz so billig, wie es ausschaut.
Wie sieht's mit den Schwellenländern ringsherum aus, die zum Teil ja auch von der Öffnung Chinas profitieren werden? Haben Sie da auch ein bisschen Magenschmerzen oder sind Sie da etwas optimistischer gestimmt?
Also wir sind generell auch für die ganze Region relativ konstruktiv. Und es war eben China, da kam einiges zusammen. Zero-Covid in China, Lockdowns, die Schwäche eigentlich auch der größten Volkswirtschaft der Region. Gleichzeitig aber auch natürlich in Nordostasien, auch Korea, dann Taiwan, teilweise auch Japan, kam natürlich noch die globale Schwächephase jetzt auch noch dazu und diese starke Abkühlung, gerade auch im Güter- und im Technologie- und im Halbleiterzyklus. Und das hat die Märkte ja enorm getroffen. Wir haben erheblich negative Gewinnrevisionen gesehen. Wir haben ja fast einen Absturz auch erlebt an den Börsen bis in den Oktober hinein im letzten Jahr. Aber auch da hält sich das auch auf, aus mehreren Gründen. Ja, natürlich die Öffnung Chinas als wichtiger Kunde auch für Halbleiter, für Technologie, und teilweise auch für ja technologische Zwischenprodukte, ist natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht auch für diese Märkte. Aber auf der anderen Seite dürften die Märkte auch perspektivisch davon profitieren, dass wenn wir hier jetzt in Europa und in den USA dann langsam das Tal durchschreiten in diesem Jahr, das ökonomische, dass natürlich die Märkte dann auch, die ja vorausblickend sind, dann sich langsam Gedanken über die Erholung machen. Und von der Seite her ist das auch etwas, wo man durchaus attraktiv bewertete Märkte auch noch ins Portfolio hinzunehmen kann. Und das ist eben auch, trägt mit dazu bei, weshalb wir auch für dieses Jahr den Schwellenländeraktien sogar wieder etwas mehr zutrauen als den Industrieländeraktien, nachdem sie es in den letzten Jahren eben auch so schwer hatten. Und nirgendwo kann man das so schön sehen, wie auch an der Entwicklung des US-Dollars. Gerade auch, wenn man einen Blick in die Schwellenländer wirft, nichts können die Schwellenländer so schlecht verdauen und vertragen wie ein starker US-Dollar. Und wir haben ja in der Spitze jetzt einen US-Dollar-Kurs gehabt, der das letzte Mal Anfang der oder Mitte der 80er Jahre so hoch war vor dem Plaza-Abkommen. Das heißt, wir haben einen ganz ausgeprägten starken Dollarzyklus gehabt, der jetzt natürlich durch die politische Lage nochmal verstärkt wurde. Der Safe Haven Trade war etwas, was den US-Dollar noch stark nach oben gebracht hat. Und von der Seite her, unter der Voraussetzung, dass wir jetzt gerade auch auf der politischen Seite jetzt keine weitere Eskalation sehen, und eben auch unter der Voraussetzung, dass sich jetzt auch das wirtschaftliche Umfeld in Asien dann beginnt aufzuhellen und zu verbessern, ist es nicht unrealistisch zu erwarten, dass einige dieser Kapitalströme, die im letzten Jahr massiv in den Dollarbereich gewandert sind, jetzt auch dann den Weg wieder in die andere Richtung gehen. Und das ist eben etwas, was dann auch den Schwellenländern guttun dürfte. Und gerade auch bei dem Thema Inflation muss man auch sehen, dass die Schwellenländer frühzeitiger begonnen haben, an der geldpolitischen Schraube zu drehen als die Industrieländer. Also sie haben ihre Hausaufgaben etwas besser gemacht in der Hinsicht. Und das ist zum Beispiel eben auch, das kann man auf der positiven Seite sagen, bei diesem starken Dollar hätte man früher eigentlich eine Emerging-Market-Krise erwartet. Und die ist diesmal ausgeblieben.
Was sicherlich auch noch den Ländern guttun wird, ist die Zinspolitik der US-Notenbank. Denn da scheint es auch, als hätten wir die größten Sprünge hinter uns. Also man geht von dieser aggressiven Zinserhöhungspolitik schon einen Schritt zurück. Es wird wohl noch Zinserhöhungen geben, aber manch einer spekuliert schon, dass wir vielleicht Ende des Jahres in den USA sogar Zinssenkungen sehen werden. Also das wäre natürlich auch gute Nachrichten für Taiwan und Co., oder?
Absolut. Also das Inflationsgespenst verliert so langsam etwas vom Schrecken in den USA noch schneller als bei uns in Europa. Aber das ist genau der Punkt, dass das eben dann auch der Federal Reserve den Spielraum gibt, mal einen Schritt zurückzunehmen und mal zu pausieren, was die Zinserhöhung betrifft. Und das ist eben auch ganz klar unser Basisszenario auch für dieses Jahr, dass wir in der ersten Jahreshälfte erwarten, dass die Fed dann auch jetzt pausiert und erstmal schaut, was sie auf der geldpolitischen Seite so angerichtet hat in den letzten Quartalen. Man darf ja nicht vergessen, Geldpolitik wirkt immer mit einer Verzögerung erst auf die Wirtschaft. Das heißt also gerade auch die letzten Zinsschritte, die sind noch gar nicht richtig angekommen in der Realwirtschaft. Und da ist natürlich, die Fed will verhindern, dass sie entsprechend das Rad überdreht und es dann zu schweren Verwerfungen dann auch nicht nur in der Konjunktur, sondern eben auch an den Finanzmärkten kommt. Und das ist eben natürlich dann gerade auch mit Blick auf die Schwellenländer durchaus eine gute Nachricht, dass, sagen wir, der Dollarraum und der US-Dollar jetzt nicht noch attraktiver wird durch immer weiter steigende Zinsen. Oder eben auch teilweise auch immer noch, es gibt ja immer noch durchaus auch Dollarfinanzierung, dass auch da die Finanzierungskosten nicht weiter nach oben gehen. Aber es gibt noch eine andere Komponente und das sind wir auch bei dem Lokalmarkt. Und das ist auch ein Unterschied zu früher. Viele Schwellenländer jetzt können sich auch immer mehr auch lokal in ihrer eigenen Währung verschulden, was auch da zumindest auch die Verwundbarkeit gegenüber dem starken US-Dollar reduziert. Und ich habe es vorhin gesagt, die Zentralbanken, die Lokalen, haben kräftig an der Zinsschraube gedreht. Also wenn wir mal nach Brasilien oder generell nach Lateinamerika anschauen, da haben ja die Zentralbanken vom Tief bis jetzt fast knapp um 12 Prozentpunkte die Leitzinsen erhöht. Und man sieht eben auch, dass die Inflationsdynamik dort auch nachlässt. Das gibt den Zentralbanken dort auch die Chance, jetzt auch erstens zu pausieren und zweitens dann auch sogar die Zinsschraube wieder etwas zu lockern. Das ist ein spannendes Thema, eben nicht nur schön für die Aktieninvestoren und Aktionären, sondern durchaus auch für die Anleihenbesitzer in lokalen Anleihen, weil von der Seite her gibt es auch einen kräftigeren Rückenwind.
Welche Länder werden denn jetzt konkret spannend? Was sollten sich Anleger anschauen, die sagen, so ein bisschen Emerging Markets möchte ich ins Depot mit reinnehmen? Taiwan oder welche Länder, würden Sie sagen, sind besonders im Blick wert?
Also es sind für uns weiterhin, ich habe es vorhin gesagt, Nordostasien ist attraktiv bewertet. nicht mehr ganz so günstig wie Ende Oktober. Also wir haben ja schon eine kräftige Rallye gesehen, darf man auch nicht vergessen. Chinesische Aktien sind vom Tief jetzt über 40% nach oben geschossen. Also da hat sich an den Märkten jetzt schon was getan. Also da hat man schon mit einer gewissen Vorfreude auch die kommende ökonomische und konjunkturelle Verbesserung eingepreist. Aber für uns bleibt Nordostasien sehr interessant, aber auch sogar Südostasien. Jetzt kann man sagen, ja, eigentlich dann ganz Asien, aber nein. Indien ist für uns der Markt, der aus taktischer Sicht zurzeit weiterhin sehr teuer ist. Also das ist von den großen, auch lokalen Player in Asien der Bereich, den wir jetzt etwas kritischer sehen. Aber auch, wenn wir nach Lateinamerika schauen, also für uns auch Brasilien, aber auch besonders Mexiko ist durchaus auch, sind Länder, die durchaus Potenzial haben, die attraktiv sind, die wir sehr positiv sehen. Also es ist durchaus eine breite Streuung, aber natürlich aufgrund der Dominanz. Die asiatischen Märkte für uns sind weiterhin mit Ausnahme Indiens sehr attraktiv.
Also, bei China vielleicht noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, bei den anderen Emerging Markets gibt es durchaus Kandidaten, die man sich mal anschauen kann. Die ganz große Euphorie, die habe ich unserem Experten jetzt nicht entnehmen können, aber ein Depot sollte ja generell immer ausgewogen sein. Also verschiedene Länder, verschiedene Themen mit aufnehmen und ich bin sicher, wir werden uns doch oft sprechen, Tilman Galler, in einem Jahr, das es sicherlich wieder in sich haben wird. Die Inflation, die Rezession, das Thema Notenbanken und damit Zinserhöhungen und Zinssenkungen werden uns sicherlich begleiten. Und auch dieses Jahr wieder für die eine oder andere Bewegung sorgen. Ich freue mich aufs nächste Gespräch und schicke schon mal ganz viele Grüße nach Frankfurt. Danke fürs Gespräch.
Grüße nach Stuttgart. Tschüss.